herzlich willkommen zu Titelstory, dem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen. Mein Name ist Michael Bittner und heute soll es gehen um das Thema Ostdeutschland. Zum Gespräch begrüßen wir Manja Präkels. Manja ist Musikerin, Sängerin bei der Band Der Singende Tresen, aber sie ist vor allem auch Schriftstellerin. Sie hat unter anderem 2011 Kaltland herausgebracht als Mitherausgeberin einer Anthologie über die rechte Gewalt im Osten. Sehr erfolgreich war 2017 auch ihr autobiografischer Roman Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß. Und zuletzt erschienen Essays von ihr im Verbrecherverlag unter dem Titel Welt im Widerhall oder War das eine Plastiktüte 2022. Herzlich willkommen, Manja.
Hallo.
Zum Thema Ostdeutschland. Ist es ein bisschen seltsam, die Bundesregierung veröffentlicht regelmäßig Berichte, in denen erklärt wird, dass sich der Osten und der Westen immer weiter annähern, bei Löhnen, bei Renten, Arbeitslosigkeit, dass offenbar einiges besser wird in den ostdeutschen Bundesländern. Gleichzeitig scheint mir aber die Stimmung so aufgeheizt und so schlecht im Osten wie fast noch nie oder zumindest wie seit langer Zeit nicht mehr. Man merkt es an Protesten wie den Friedensdemonstrationen, Anti-Asyl-Demonstrationen, Bauernprotesten. Du bist viel unterwegs, unter anderem mit dem Projekt Überlandscheiberinnen im Osten Deutschlands. Was für ein Gefühl hast du? Wie ist die Stimmung gerade im Osten?
Ja, ich würde dem zustimmen. Also teilweise erlebe ich so eine Art Reenactment der 90er Jahre. Tatsächlich wie junge männliche Glatzen, die exakt aussehen, wie ihre Väter wahrscheinlich in den 90ern aussahen. Ähnliche Bedrohungsszenarien, wir haben wieder Menschenjagden und allgemein die Stimmung beim Bäcker auf der Straße, bei Stadtfesten, beim Anglerfest ist doch hegemonial rechts. Also Leute scheuen sich gar nicht, rassistisch offen zu reden. Das Schimpfen auf die da oben. Eine Abwehr von Demokratie als Prinzip tatsächlich. Also ja, ich finde das auch gerade eine verheerende Situation.
Auch die Debatte um Ostdeutschland ist auch gerade wieder aufgeflammt. Im Grunde gibt es die ja seit der Vereinigung 1990 eigentlich und dreht sich auch ein bisschen im Kreis, wenn man sich das genau anschaut. Aber es gab doch einige neue Bücher und Beiträge, die diese Debatte wieder angeheizt haben. Es gibt so ein bisschen drei Richtungen der Behandlung des Themas Ostdeutschland, über die ich gerne mit dir reden würde. Die erste Richtung ist vielleicht sogar die prominenteste, nämlich die Ostdeutsche vor allem als Opfer des Westen darstellt. Dirk Oschmann, der Leipziger Literaturprofessor, hat da ein Buch jüngst herausgebracht, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Wie stehst du zu dessen These, dass die Ostdeutschen hauptsächlich durch die Westdeutschen definiert werden, um sie klein zu halten und ihre Rechte zu berauben?
Na, er gebiert sich da als Rächer der Enterbten und ich habe mal live mehrere Veranstaltungen besucht, weil ich mir das einfach anschauen wollte, wie er das verkauft. Man kann ja mit diesen starken Thesen, er sagt selbst, dass er polemisiert. Man kann ja so in eine Debatte reingehen und dann ist ja spannend, was dabei passiert. Aber was ich da erlebt habe, war dann einfach auch Applaus von rechts. Nicht umsonst, denn letztlich eigentlich entmündigt er die Ostdeutschen auf eine. Er macht sie einerseits stark und sagt ihnen, schaut mal, ihr könnt nichts dafür. Es ist alles ganz schrecklich, ihr hattet nie eine Chance, aber wir hatten gewählt. Wir waren in die Wahlentscheidung damals in den 90ern und faktisch und auch weiterhin, also faktisch finde ich das einen unglaublich schlechten Beitrag, der eigentlich eine Debatte, die seit Jahren um sich selbst kreist, also nochmal richtig auf dramatische Art und Weise nach hinten getrieben hat. Also da geht nichts nach vor.
Nee.
Also ich finde, dass er die Leute aus ihrer Verantwortung und Pflicht nimmt. Und gerade diesem antidemokratischen, diesem, die da oben und die anderen sind schuld, dem noch Futter gibt, finde ich dramatisch für die Debatte und für
die ganze Stimmung. Nun kann man sicherlich trotzdem nicht leugnen, dass es auch ganz einfach wirklich immer noch materielle Ungleichheit zwischen Ost und West gibt, dass also durchaus auch berechtigter Grund für die Ostdeutschen da ist, sich zurückgesetzt zu fühlen, muss man nur zum Beispiel die Vermögensverteilung anschauen. Westdeutsche haben doppelt so viel Vermögen im Durchschnitt wie Ostdeutsche. Die Elitepositionen, sogar in den ostdeutschen Bundesländern selbst, sind immer noch überproportional mit Westdeutschen besetzt. Lässt sich deiner Meinung nach daran überhaupt noch irgendwas ändern oder ist da der Zug eigentlich abgefahren?
Nein, die Debatte muss geführt werden und all das muss auch weiter thematisiert werden, das ist gar keine Frage. Aber eben nicht so. Und Wege zu finden, da herauszukommen, ist sicher absolut notwendig und sinnvoll. Die Frage, wie, ist eine große, die wir uns gerade alle stellen. Aber die Leute aus ihrer Pflicht zu nehmen und dieses Opfernarrativ weiter zu pflegen, ist sicher der falsche Weg. Ich Dinge auszuhalten und Wirklichkeiten auszuhalten, zu stehen zu den eigenen Fehlern, überhaupt eine Streitkultur miteinander zu entwickeln, das wäre jetzt der Schritt. Also ich erlebe das, wir haben schon damals bei Kaltland, als wir das rausbrachten, ich werde nicht vergessen, als wir in Salzwedel im Club Hanseat das Buch vorgestellt haben. Und da ist irgendwann, als sich die Diskussion verselbstständigt und die Leute haben miteinander gestritten. Ganz produktiv, wie ich fand. Über eben Enteignungen, über Treuhand, Verbrechen, über die Rechtsradikalisierung auf den Straßen, über die Vergiftung die vergiftete Stimmung in den Stadtparlamenten. Und Leute haben sich bekannt, haben sich laut auch durchaus öffentlich geäußert zu ihren eigenen Rollen, die sie gespielt haben in diesen 90er Jahren. Denn die 90er Jahre sind ja immer wieder das, worauf wir zurückkommen. Da sind Fehler passiert, unter anderem auch keine gemeinsame Verfassung. Um das mal als Beispiel zu bringen, es wurde 75 Jahre Grundgesetz gefeiert. Ist natürlich schwierig, wenn diese Chance verpasst worden ist. Aber das gilt halt, das zu diskutieren. Also wie würden wir uns eine gemeinsame Verfassung wünschen? Ja, was sind die Geburtsfehler dieser Berliner Republik? Um zurück auf Salzwedel zu kommen, ich habe dort erlebt, wie Leute ganz produktiv und klar miteinander gestritten haben. Und das muss innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft passieren, unbedingt. Und das passiert auch zum Teil. Und die Boschmannschen Thesen oder beziehungsweise der ganze Impetus, der führt leider weg von einer zielführenden und gewinnbringenden.
Was man unternehmen könnte, darauf würde ich ganz später noch zu sprechen kommen. Erstmal noch die Frage, du hast so ein gewisses Unbehagen, ne, mit so einer ostdeutschen Identitätspolitik, habe ich jetzt deinen Worten angenommen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil die AfD sehr geschickt geschafft hat, mittlerweile zur Stimme der Ostdeutschen sich aufzuwerfen und sich so zu inszenieren. Woran denkst du, liegt es, dass das denen so gut gelungen ist?
Na, Ostdeutschland im deutschen, ostdeutschen Stadien, deutsche Härte auf den T-Shirts von Rechtsradikalen, das haben wir ja nun schon ein Jahrzehnt oder länger. Zumindest ist mir in den letzten 10 Jahren besonders stark aufgefallen, bevor die AfD das noch aufgegriffen hat. Sie hat eigentlich genommen, was auf der Straße war und was sie vorgefunden hat. Und dieses sich absondernde Identität überhaupt so über Ossi, ich bin Ossi. Also ich habe inzwischen, je mehr das läuft, je stärker das läuft, umso mehr Unbehagen habe ich dem gegenüber. Also ich bin Planetarier, aber ich bin kein Ossi. Selbstverständlich müssen wir um unsere Geschichte wissen. Aber genau darum geht's ja nicht. Also ernsthaft über die eigene Geschichte, über Herkünfte, über Klassenfragen, über Rassismus, all das muss besprochen werden, wenn es um Ostdeutschland geht und die letzten 30 Jahre. Also ich finde, identitäre Debatten stärken natürlich die Rechten, sehen wir bei der AfD, es wird ihnen leicht. Björn Höcke will die Wende vollenden, als wäre jeder bei gewesen. Das ist schon, also wenn es nicht so traurig wäre, müsste man eigentlich Tränen lachen die ganze Zeit. Aber es funktioniert. Und dieser populistische, also diese populistische Kraft, die das entfaltet, das macht mir auch große Sorgen und das ist auch Teil meines Unbehagens, weil es letztlich darum geht, wir gegen die, also weil es ein ausschließendes Prinzip ist und das ist natürlich Futter für die Rechten und auch Ängste zu schönen Ressentiments und die berechtigte Wut der Leute und die Verzweiflungen, die da sind und die man nicht leugnen kann und die auch total nachvollziehbar sind, so zu packen, ist die einfachste Methode.
Siehst du eine Chance, vielleicht die ostdeutsche Identität von links jetzt in einem breiten Sinne genommen, vielleicht zurückzuerobern? Ich hatte so das Gefühl, zum Beispiel der Gundermann-Film von Andreas Dresen war, glaube ich, so ein Versuch, sowas auf die Beine zu stellen. Siehst du da eine Aussicht dafür oder sollte man vielleicht diese Kategorien einfach hinter sich lassen?
Bitte, bitte, bitte. Also, schon, wir müssen ja nicht alles, die Probleme, die wir regional haben, sind globale Probleme. Also diese Rechtsradikalisierung der Welt ist ja einfach auch nicht zu verleugnen. Und das Klima und die Grundlage zum Fortbestand der Menschheit ist akut gefährdet. Und das sind alles Fragen, die groß sind, die total verängstigen können, aber sich dem zu stellen und erfordert auch ein Bewusstsein, was über Kreis, Stadt, Dorf, Landesgrenzen hinausgeht und dass Menschen dazu in der Lage sind, das glaube ich sofort. Ich arbeite viel mit Kindern und Jugendlichen. Also die Kinder im Kindergarten, die schreien nicht Ostdeutschler, die spielen einfach und verzeihen sich oder nicht mit den Kindern, mit denen sie da im Sandkasten sitzen. Also ich sehe so viele Chancen, die verpasst werden und Gemeinheiten, gerade in dörflichen Strukturen, wo jeder Einzelne gebraucht wird, wo es wirklich darauf ankommt, dass alle mitmachen und wo man auch in der Lage sein muss, und das erlebe ich auch tagtäglich als zwischen Berlin und Brandenburg pendelnde Person, wo es einfach auf jeden ankommt und wo Allianzen auch möglich und dringend notwendig sind, muss man das über Bord werfen. Also es ist eigentlich das Gegenteil von dem, was es braucht. Und das sind die Retter der Apokalypse. Und ich glaube, das den Leuten klarzumachen, dass es immer noch rückwärts geht und dass es eine Lüge ist, dass das eine Lösung sein soll, das sollte klappen. Und wir müssen auch dringend bei Kindern und Jugendlichen anfangen. Also wie in diesem Land mit den Jüngsten, unter anderem mit den Jüngsten umgegangen wird, wie wenig dieser Staat was macht, wie wenig wir als Gesellschaft einen Augenblick drauf haben, das entsetzt mich zunehmend.
Dann würde ich ganz zur zweiten Richtung kommen, die in dieser ostdeutschen Debatte oft anzutreffen ist, nämlich eine Kritik an den Ostdeutschen so als Defizitwesen. Also wo gesagt wird, ja, die Ostdeutschen, die haben eben mit der liberalen Demokratie so ihre Probleme, die verstehen das nicht und können das nicht und sind auch für eine vielfältige Gesellschaft gar nicht bereit. Das sind auch so Dauernörgler. Also es gibt von dem Soziologen Detlef Pollack ein Buch, Das unzufriedene Volk, wo so dargestellt wird, den Ostdeutschen geht's doch eigentlich ziemlich gut und sie haben eigentlich gar keinen Grund, so richtig zu meckern. Ist an dieser Kritik was dran? Oder schieben hier vielleicht auch Westdeutsche so ein bisschen ihre eigenen Probleme auf den Osten?
Also wenn man kurz die Grenzen dieses Landes verlässt und mal von außen drauf blickt, was mir in diesem Jahr möglich war, mal 5 Monate außerhalb von draußen drauf zu gucken, 1000 Jahre schlechter Laune ist ein deutsches Phänomen. Also insgesamt, also wenn sich Deutsche einig sind, wenn es eine Einigkeit gibt, dann doch sicher da. Und die Schuld auf andere zu schieben, ja, wenn zeigen die Ostdeutschen mit Fingern auf die Westdeutschen und umgekehrt, das kann ja auch nicht zielführend sein. Diese schlechte Laune, dieses ganze Nörgel.
In einem von deinen Essays habe ich den Satz gefunden, Einigkeit herrscht nur im Pessimismus.
Das ist der Punkt. Und auch, also eine Wiedervereinigung im Wortsinn hat ja auch zwischen Nazis aus dem Rest als in Jugend stattgefunden. Also die Reaktion hat da schnell zueinander gefunden. Aber tatsächlich, Lachen hilft beim Denken und sich mal schütteln und das irgendwie hinzukriegen, zum Beispiel eine, ja, jetzt fällt mir gerade das richtige Wort nicht ein. Mach's mal so rum. Neulich wurde ich angesprochen auf dieses berühmte, legendäre Titanic-Motiv Zohngabi. Ihre erste Übernahme. Ja, wir sehen sich vor, diese junge Frau mit ihrem Stonewashed Oberteil, Jeans-Oberteil und mit dieser schlechten Dauerwelle und hat so eine geschälte Gurke in der Hand. Ich finde das unglaublich angefangen. Ich lache, in dem Moment, wenn ich drüber lache, lache ich über mich. Ich lache erstens über die Westdeutschen, was ja auf die Spitze getrieben ist von den Titanic-Leuten, die satirisch einfach diesen Abstand, dieses Draufblicken auf Ostdeutsche auch damit auf die Spitze treiben. Und dann sagt, ja, kenne ich mich. So sah ich aus. So sah ich als Ostdeutscher mit meinem Ostanorak in dem westdeutschen Kaufhaus aus 1990. Und also befreit auch über sich selbst lachen können. Das ist einfach eine Grundlage, überhaupt irgendeinen Fortschritt im Leben zu erzielen, glaube ich. Und da gibt es Ost wie West große Defizite.
Ja. Es gibt mir sicher auch Ausländerfeindlichkeit, Rassismus gibt es in Ost wie West. Trotzdem tritt beides, glaube ich, im Osten gewisserweise militanter auf. Unverschämt, da könnte man vielleicht sagen, gibt es auch eine Diskussion, welche Rolle spielt die DDR da in diesem Zusammenhang, Messingst?
Also eine brutale, es ist die brutalere Variante. Ich sage auch, mit meinem westdeutschen Publikum, wenn ich unterwegs bin, Leute, denkt nicht, dass euch das nichts angeht. Also was jetzt im Ostdeutschland läuft, wird demnächst auch euch erreichen. Sorry, jetzt bin ich von der Frage weg. Was war nochmal die?
Welche Rolle spielt die DDR?
Ja, kommt mir jetzt fast wie so ein Ausweichmanöver vor, was ich gerade versucht habe. Weil es auch ein heikles Thema ist, aber ganz klar sind die autoritären Strukturen, in denen ich, wenn ich ganz subjektiv, ganz persönlich von mir spreche, in denen ich aufgewachsen bin, die sehe ich durchaus als unbearbeitet, wenig reflektiert bei den meisten Menschen. Streitkultur, von der ich gerade redete, ein Mangel an Streitkultur, der sicher auch zurückzuführen ist, einfach auf das System der DDR. die Abwertung von Leuten, die nicht mitmachen. Also der Einheitsmarsch, das Marschieren überhaupt. Ich habe Handgranaten im Sportunterricht geworfen, was ich in dem Moment gerne tat. Ich war ein Kind und gut darin. Aber die Perversion dessen, was da einfach mit uns gelaufen ist. Und das Weiterlaufen aus den Wehrlagern direkt in die Wehrlager der Neonazis, meiner Alterskohorte, habe ich in meinem Leben erlebt, wie nah das war. Die Fackelmärsche, die Uniformierungen, also altet ist unbestritten aus für mich. Und dass sich so viele Leute wehren und dass diese Abwehr die ganze Zeit passiert mit dem Argument, jetzt geben wir den Westdeutschen ja wieder in die Hand, jetzt, dann hätten sie ja recht in ihrer Töpfchentheorie, dass wir alle diktatorisch schädigt sind, weil wir auf dem Topf sitzen mussten. Das ist natürlich ambivalent und sicher, wenn man offen die Diskussion führt und offen seine eigene Geschichte und der gemeinsamen eigenen Geschichte ins Auge blickt, dann ist es doch schmerzhaft, das zuzulassen, aber das ist Teil dessen, was geschehen muss.
Ja, also könnte man sagen, in der DDR, entgegen des eigenen Anspruchs, haben so autoritäre Traditionen eigentlich aus noch viel früheren Zeiten überlebt, im Gegensatz zu dem, was die DDR eigentlich selbst sein wollte.
Es gibt eine weitere Fortführung, also es gibt einfach eine Fortsetzung, eine ganz klare in Organisationsstrukturen, die gerade Kinder und Jugendliche betrifft. Nee. Die FDJ-Lagermärsche, also ich war 40 Jahre DDR, 89, am 7. Oktober in Berlin und trug eine Fackel in der Hand und dabei ein blaues Hemd und komme mir heute noch blecherlich vor, wenn ich mich aus der Ferne betrachte. Das ist bitter. Aber ich erinnere mich auch an mich. Eigentlich sollte es ja ein Erfahrungsvorsprung sein. Ich glaube schon, dass einiges so umzudeuten und für sich, ob ganz persönlich in mir sprich, in Familien, in Freundeskreisen, mit Leuten, mit Weggefährten, mit Menschen, mit denen man zu tun hat, also dass das eigentlich total fruchtbringende und fruchtbare Debatten sein können. Ich kann auch immer austauschen mit Westdeutschen. Westdeutschland 89 war jetzt okay, Traumland.
Ja. Eine Sache, die auch noch eigentlich ein bisschen verwunderlich ist, oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Eigentlich teilen Ostdeutsche ja mit Leuten mit Migrationsgeschichte durchaus einige Erfahrungen, ne, der Zurücksetzung, der Missachtung. Trotzdem ist es da offensichtlich schwer, irgendeine Form von Solidarität herzustellen zwischen diesen Gruppen. Was denkst du, was gibt es da für einen Grund?
Die soziale Katastrophe, die 90 bedeutet hat und die sich fortsetzt und in manchen Gegenden und Regionen bis heute andauert. Also Vorzug, dauernder Vorzug, keine Möglichkeit zu arbeiten, wenig Möglichkeiten, eine Verelendung von Leuten. Zweite, dritte Generation in Armut, in Hartz IV-Niveau oder Bürgergeld oder wie auch immer sie das nennen. Und das noch als Makel. Und wir haben ja gerade wieder so ein Auferstehen von Arbeit. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Also diese ganze ideologische Wahnsinn, der da auch gerade wieder tobt und nicht nur bei Rechtsradikalen, sondern einfach ganz offen debattiert wird. Da, ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die im Stich gelassen wurden. Das sind aber auch nicht die wählen. Ich glaube nicht, dass das die Hauptwählerschaft ist. Ich glaube aber durchaus, dass das durch das Armut, das Gift des Rechtsradikalismus leichter sickern lässt in die Leute. Ja, und einen Einfluss offeriert für junge Menschen. Und eben eine Entsolidarisierung schafft, dass das rassistische Stereotype und Bilder aus der DDR, also über die Nazis, in der DDR weiter fortgeführt und bis heute in Gegenden einfach nie aufgehört haben zu existieren. All das, wie Menschen quasi gegeneinander aufgehetzt werden. Also das Asylbewerberheim, das am Ortsrand, am besten noch an einem ehemaligen Lehrlingswohnheim, existiert, wo kein Bus fährt. Also wir sehen eigentlich zwei Bevölkerungsgruppen, wenn ich sage die Armen und die Asylbewerber sind Geflüchtete, bin ich sehr grob, aber so würde ich es einordnen. Und die eigentlich am elendsten sind. Und hat dann die Kanalisierung des Hasses und tradierte Muster, Rassismus sofort wegschieben von einem selbst. Das ist ein Punkt. Aber die, denen es besser geht und die ja nun auch inzwischen auch in Ostdeutschland existieren und in manchen Gegenden zahlreich sind. Blühende Landschaften gibt es durchaus hier und dort. Und dass da in den Einfamilienhäusern genauso geredet wird, das ist das Problem. Also die sogenannte bürgerliche Mitte spielt eine große Rolle, Besitzstandwahrung. Und was ich erlebe, sind Schulklassen, Lehrerinnen, die vollkommen verzweifelt sind, weil sie erleben, dass über Nacht jemand abgeschoben wird. Vollkommen integriert das Kind. Also es gibt über Jahre und Jahrzehnte Strukturen, wo sich was befriedet, wo Menschen über Erfahrungen mit Menschen, wer sich einmal in die Augen geschaut hat, wer den Namen kennt, wer die Geschichte kennt, der kann nicht mehr so brutal zueinander sein. All diese kleinen, zarten Pflänzchen, die und zum Teil auch stark inzwischen sind in Gegenden. Es gibt eine migrantische Community, die sich selbst ermächtigt, die sich vernetzt und Teil der Stadt, von Stadtgesellschaften ist. Und all das wird durch die herrschende Politik natürlich von oben permanent torpediert. Also es ist vielschichtig, die Gründe, glaube ich, warum da diese Konflikte herrschen und warum die Herde auch einfach nicht ausgehen. Von allen Seiten wird das befeuert, um vom Wesentlichen abzulenken.
Vielleicht kommen wir zum Schluss jetzt nochmal zu einem Blick in die Zukunft. Und das ist auch so ein bisschen die dritte Strömung, die es in dieser Ostdebatte gibt. Der Osten als Avantgarde, eigentlich Wolfgang Immler war zuerst, der das so formuliert hat, mit der These, bei ihm nicht ganz so, aber so grob kann man es vielleicht sagen, dass die Ostdeutschen gerade durch ihre Revolutions- und Transformationserfahrung besonders prädestiniert dafür seien, auch mit Herausforderungen der Zukunft gut klarzukommen. Stimmt das oder ist eher das Gegenteil richtig, wie der Soziologe Steffen Mau sagt, der eher so eine Veränderungsmüdigkeit bei den Ostdeutschen diagnostiziert, dass es ihnen gerade eher schwerfällt, irgendwie sich an neue Sachen zu gewöhnen?
Es ist sicher beides zum Teil zutreffend. Faktisch ist der Osten ja auch keine homogene Masse und die ostdeutsche Gesellschaft ist ja inzwischen eine total Spanne, in der ja auch Leute aus aller Herren Länder leben, auf Westdeutsche, die zugezogen sind, die Teile sind von Stadtgesellschaften. Also wir haben ja längst eine veränderte Gesellschaft in manchen Gegenden, gerade in ländlichen Gegenden, weniger, aber auch dort. Und ich finde, das sind alles so viel zu pauschale Blicke auf eine sehr diverse und sehr stark umkämpfte und miteinander im Clinch liegende Gesellschaft. Ich sehe also die wohlstandsgesättigte West Sicht, und damit meine ich jetzt nicht das Ruhrgebiet, mir ist schon klar, dass in Gelsenkirchen oder Dortmund keine wohlstandsgesättigten Straßenzüge zu finden sind. Aber das, was dort noch herrscht, eben dieses Füße hoch, die Rente genießen und einfach mal ignorieren, ja, weil es geht in meiner Lebenszeit ja eh nicht mehr an mich. Das hat man nicht, hat man wenig, viel weniger. Und daran könnte tatsächlich ein interessanter, also die Trägheit ist im Leben nicht so da, aber in den Köpfen schon. Also ich sehe überall große Denkfaulheit und große Abwehr gegen Erkenntnis jeder Art. Also insofern, ich lese immer gern, ich fand auch den Engler, ich fand das durchaus spannende Überlegungen, die man auch hier und da, wenn man Situationen beobachtet, anwenden kann, aber es ist alles nicht, das greift.
Du hast gerade schon gesagt, der Osten ist selber in sich mittlerweile vielfältiger, als man oft denkt. Vielleicht ist sogar der Widerspruch zwischen Stadt und Land mittlerweile vielleicht sogar eigentlich bedeutender als der zwischen Ost und West, könnte man ja zumindest beim Blick auf die Wahlergebnisse und so weiter fast vermeiden.
Ja, und das ja überall. Also das ist ja auch ein weltweites Phänomen, dass die Peripherie und das die Zentren, also dass sich das da struggelt, obwohl es ja auch gerade, also es ist ja eigentlich immer in Bewegung und spannend ist, was wir daraus machen, ja. Also die Corona hat es ja massiv befördert, dass Leute aus den Städten ins Land ziehen. Oder ist ja die Mietexplosion überall. Mhm. Leute gehen ins Land. Künstler, ganz oft ja so wie Wünschelrutengänger, die irgendwie so ein bisschen anzeigen, wohin die Richtung geht, oft die Vorhut der Gentrifizierung. Ich finde spannend, gerade im ländlichen Raum Ostdeutschland gerade zu sehen, dass ganz viele Kunstprojekte, ganz viele bildende Künstler, die viel Platz und Raum brauchen und Ateliers sich einfach nicht leisten können, in die Städten aufs Land gehen. Also wir sehen ja eine Fluktuation, eine Veränderung. Eigentlich möchte man fast den Aufruf starten, Leute, geht dahin, bevor das Haus abgeriffen wird. Nehmt die günstigen Mieten, macht das. Und meinetwegen pendelt, also ich bin bekennende Pendlerin. Ich finde, man kann in Berlin und Brandenburg leben. Und auch mit öffentlichen und auch wenn es schwerfällt mit öffentlichen, aber das funktioniert durchaus. Also ich sehe da durchaus Potenziale. Und in diesem Austausch zwischen Stadt und Land liegt ja eigentlich auch der Clou. Also da ist ja ein Wissenstransfer möglich und ein Transfer von Lebensart. Das gilt auch anzuerkennen. Also auch da, die Städter, die Nase rumpfend auf die Landbevölkerung blicken und umgekehrt, das kann ja jetzt auch kein Dauerzustand sein.
Es gibt viele, die so 1989, 90 dabei waren, haben so einen leicht nostalgischen Blick irgendwie zur Zeit, weil sie sagen, das war so eine demokratische Experimentierzeit. Es war unglaublich viel möglich und das wurde dann leider total schnell abgewürgt, indem dann einfach das System der BRD übernommen wurde. Gibt es aus deiner Sicht vielleicht Sachen, die damals ausprobiert wurden, die man eigentlich wiederbeleben könnte, um eben diese demokratische Streitkultur, die du auch angesprochen hast, im Osten hinzubekommen?
Ich glaube, das findet gerade statt. Teilweise auch mit den Protagonisten jeder Jahr. Also gerade da, wo man in ländlichen Regionen, wo klar ist, also den Wahlausgang, da wird nicht mehr gewartet. Man ahnt, wohin das geht. Man ahnt, dass kommunale Gelder nicht mehr fließen werden. Das ist eine harte, die Kämpfe sich verhärten werden, dass die Gefahren ja groß ist und dass auch die Armut jetzt nicht über Nacht verschwinden wird. Und Tauschbörsen existieren, Netzwerke existieren, breite Bündnisse, auch das war ja spannend damals in der Zeit, also von den Leuten, die erzählt haben, wie man plötzlich mit Leuten am Tisch sitzen kann und diskutieren, mit denen es vorher nicht möglich war. Also das sehe ich durchaus und genau das ist es. Das kann man sich von der Landbevölkerung anschauen. In dem Dorf, in dem ich lebe, gibt es keinen Mobilfunkempfang. Und ehe nach einem Sturm, ehe da irgendjemand Offizielles kommt und die Bäume wegräumt, machen das die Leute selber. Also es gibt so eine Selbstorganisation, die Sachen selbst in die Hand zu nehmen und so eine Regionalisierung ist nicht im Sinne von Trachtenverein, sondern einfach von Solidarität und praktischen Tun miteinander. Also das unbedingt. Die Renaissance kommt und ich glaube, die Leute, die damals dabei waren, die sollten, oder die finden da auch, die könnten die Experten sein.
Nee.
Im Sitz zum Teil.
In einem von deinen Essays schreibst du, ich hasse nicht so wenig, wie ich aufgebe, nie. Und du stellst auch immer wieder in deinen Geschichten auch positive Beispiele, ne, von Initiativen, die auch auf dem Land unter schwierigen Umständen irgendwie für die Demokratie oder für ein besseres Miteinander eintreten. Also offenkundig hast du die Hoffnung nicht aufgegeben. In den Osten und in Brandenburg im Speziellen. Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die du dir ganz konkret wünschen würdest, um Ostdeutschland voranzubringen von den Regierenden? Oder ist es wirklich eher eine Aufgabe, die die Leute von unten in die Hand nehmen müssen, weil man von oben irgendwie nichts mehr zu erwarten hat?
Ja, von beiden Seiten. Also klar, in der Stadt, also für mein altes Anarchistenherz ächzt zwar, wenn ich das sage, aber staatliche Aufgaben wie Gesundheitsversorgung, Bildung, öffentlicher Nahverkehr. Also wir haben das. Wir leben in einem der reichsten Länder nach wie vor. Die Privilegien, daher kommt auch diese Haltung aufgeben. Menschen machen sich auf aus unfassbaren, lebensbedrohlichen Situationen, erdulden Schrecknisse, die wir uns alle nicht vorstellen können, um hier zu landen. Taxifahrer hier in Berlin halten mir Vorträge auf das deutsche Grundgesetz und die Großartigkeit dieses Landes und so. Also das sollten wir wahrnehmen. Und tatsächlich, klar, sind da staatliche Strukturen auch gefordert. Das muss der Staat dann leisten, solange wir einfach in Staatengebilden leben. Ja, und klar, gleichzeitig eine Selbstermächtigung nicht warten, dass irgendjemand kommt und hilft, aber auch einfordern. Also ich finde, so ein außerparlamentarischer Druck ist immer eine gute Sache. Und wir haben jetzt hier im Kiez zum Beispiel den revolutionären Anwohnerinnenrat gegründet, weil Zustände, wo staatliche oder Aufgaben der Stadt Berlin nicht wahrgenommen werden. Und nur wir in Selbstorganisation können jetzt den Druck so weit erhöhen, dass da was kommt.
Das war diese Folge des Podcasts Titelstory der Rosa Luxemburg Stiftung Sachsen. Mein Name war Michael Bittner. Herzlichen Dank an unsere Gesprächspartnerin dieser Folge, an Manja Prekis. Dankeschön.
Danke auch.